Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lese unseren Predigttext noch einmal vor. Wir haben ihn in der Epistellesung gerade gehört, aber es ist ja nicht so ganz einfach, dem Paulus immer so zuzuhören. Aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs, die Verse 18 bis 25. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe den Eindruck, dieser Text, der Beginn, der passt nicht nur zum Volkstrauertag, wie wir ihn traditionell begehen, wenn er mit den Worten dieser Zeit Leiden im ersten Vers uns genau da trifft, wo wir offenbar sind. Zumindest ist es so mein Eindruck. Wenn man so die Ereignisse der letzten Woche betrachtet, insbesondere den Dienstag, also es war ja irgendwie so eine Stimmung da, als würde dann spätestens am Donnerstag die Welt untergehen. Das, was sich keiner vorstellen konnte, dass jemand, der von Tuten und Blasen der Politik keine Ahnung hat, der nicht davor zurückschreckt, zu spalten, zu diffamieren, zu grapschen, zu lügen, von dem keiner gedacht hätte, dass er auch nur im Entferntesten mit der Spitze des kleinen Fingers an die Tür des Weißen Hauses klopfen dürfte, dass der plötzlich gewählt wird. Und die Schockhaltung, ich denke, ihr habt es in den Nachrichten auch alles mitgekriegt, war überall auf der Welt gewaltig, mit wenigen Ausnahmen. Und es hat sich so etwas wie Weltuntergangsstimmung breit gemacht. Naja, um Gottes Willen, ja, wenn der jetzt Präsident tatsächlich ist, dann wird alles, worauf man meint, sich verlassen zu können, relativiert. Dann wird die Welt nicht mehr so sein, wie sie vorher war. Ich gestehe, diese Gemütslage und Gefühlslage und Empfindungslage ist durchaus nachvollziehbar. Aber gleichzeitig kann man dem einen einzelnen Menschen tatsächlich die Macht über Gedeih und Verderb und den Weltuntergang, die eigene psychische Verfassung, die Hoffnungen und die Befürchtungen alleine anlasten? Da fehlt doch dann was, wenn man in diesem Stadium bleibt. Gut, zu Paulus Zeiten gab es keine amerikanischen Präsidentenwahlen. Zu Paulus Zeiten gab es aber auch eine Welt mit vielen Verunsicherungen. Dieser Zeit leiden. Und sie haben durch die Geschichte hindurch, diese Leiden der jeweiligen Zeit, und das wissen wir ja auch gerade am heutigen Tag, durchaus ihr Schwergewicht. Aber dieses Gewicht kann, soll und darf nicht von Dauer sein. Paulus schreibt, die Leiden dieser Zeit, so ist er überzeugt, werden letztendlich nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Übersetzen wir es wieder. Es gibt immer unterschiedliche Arten, mit Schocknachrichten oder schlechten Nachrichten umzugehen. Die eine ist, man ertrinkt drin. Die Weltuntergangsstimmung kommt und man bleibt drin. Die zweite Umgehensweise ist, man steht auf, schüttelt es ab und macht weiter wie bisher. Die Amerikaner würden sagen, Business as usual. Hat man ja gesehen, ne? Die Verliererin der Wahl. Mit strahlendem Lächeln einen Tag später steht sie da, als hätte sie diese Niederlage nicht getroffen. Business as usual. Ist die zweite Möglichkeit, mit solchen Dingen umzugehen. Und die dritte, die zeigt uns Paulus, allein schon mit einem Vers in unserem Predigttext. Es gibt eine Herrlichkeit, eine Entlastung von all dem, was die Seele bedrückt, die wir uns nicht selber basteln können, die unabhängig davon ist, welche Menschen gerade an den Schalthebeln der Macht sitzen, die uns geschenkt wird durch den, der als Einziger alle Macht hat. Man muss es sich immer wieder deutlich machen, wenn es heißt, oh, das ist die mächtigste Frau oder der mächtigste Mann der Welt. Es gibt einen, der sehr viel mächtiger ist. Und der uns eine Herrlichkeit versprochen hat, wie es Paulus sagt. Könnte man jetzt sagen, gut, aus unserem Glauben heraus nehmen wir das jetzt mal hin, bitten Gott, dass er durch seine Macht die Herzen und den Verstand derjenigen, die Entscheidungen treffen, lenkt, und dass es zum Guten gereicht, irgendwann. Aber dann wäre auch nur unser eigenes Herz an diesem Punkt getroffen und vielleicht ein bisschen wieder aufgemuntert. Paulus legt uns schon noch was auf. Der nächste Punkt im zweiten Vers, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Wir erleben es immer wieder, dass auf diesem Erdball unendlich viel Leid geschieht. In unserem Blick in die Vergangenheit, mit all den kriegerischen Auseinandersetzungen, in denen auch unser Volk verwickelt war, das verwickelt ist gerade ein bisschen beschönigend. Wir sehen es genauso in den Ängsten, die für die Zukunft so mancher in sich trägt, in den Unsicherheiten, was geschieht in der Türkei, in Amerika, in Afghanistan. Es geht immer wieder so ein Beben durch diesen Erdball, der Gewaltbereitschaft und der Angst. Und das greift Paulus da auf. Die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung harrt ängstlich auf etwas, was diese Welt verändert. In der Zeit vor Jesus hätte man sagen können, mit dem Volk Israel, wir warten auf den Messias. Auf den, der alles in dem Bereich, der für uns wichtig ist, wieder in Ordnung bringt. Aus dem jüdischen Messias ist ein kosmischer Christus geworden, der da war und der da ist. Aber worauf wartet dann die Kreatur, die Schöpfung in ihrer Angst? Sie wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Offenbar werden heißt in diesem Fall tatsächlich, dass sie deutlich werden, dass sie wirkmächtig werden, dass die Kinder Gottes zeigen, dass sie sich von den Ängsten dieser Welt nicht besiegen lassen und dass sie den Parolen und den Rattenfängereien, die man allenthalben hört, nicht folgen. Dass sie wie eine Insel der Freiheit, eine Insel der Liebe und eine Insel des Guten miteinander sind, eine Insel, die wachsen will und die ganze Welt umspannen. Das klingt jetzt, ich sage, geht es ja zu, ein bisschen pathetisch. Die Kinder Gottes, die wir als Christen sind, sind auch nicht so eine Insel des Friedens. Ich nehme im Moment so manches wahr, wie sich Dinge durchschlagen, wo sie nicht durchschlagen sollten. Man kann jetzt durchaus unterschiedlicher Meinung dazu sein, ob es richtig oder falsch war, dass in der letzten Woche auf dem Tempelberg in Jerusalem unser Landesbischof und der Kardinal Marx ohne ihre Amtskreuze zusammen mit muslimischen und jüdischen Vertretern aufgetreten sind. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Der eine Meinungsstrang kann sagen, naja, aus Rücksicht zu den Juden und Muslimen, denen ja das Kreuz auch ein Ärgernis sein kann, lässt das zu Hause. Um des Friedens willen. Man kann aber auch genauso mit der gleichen Schwere des Arguments sagen, das Kreuz gehört zu uns. Und wenn wir als Christen sichtbar und wirksam sein wollen, brauchen wir uns dieses Kreuzes nicht schämen, und das kann man auch Muslimen und Juden erklären, dass das unser Zeichen unserer Zugehörigkeit, unseres Weges der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist. Und dann könnte man sich theoretisch vernünftig unterhalten. Aber es gab tatsächlich Reaktionen auf diese eine Begebenheit, die sich von Inhalt und Sprachstil anscheinend vom amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf haben inspirieren lassen. Innerhalb der Kirche. Ja, Kinder Gottes. Ja, wenn die Kinder Gottes sich schon so anstecken lassen von übertriebenen Formulierungen, von so etwas fast wie Hassparolen, wie sollen wir denn dann noch in dieser Welt zum Guten beitragen und vorbildhaft wirken? Könnten wir jetzt wieder depressiv werden, würde ja zum Tag passen. Aber hilft mir der Paulus auch wieder weiter, wenn es gerade so in eine unsichere Situation hineingeht. Paulus schreibt, im Moment ist alles, auch wir, der Vergänglichkeit unterworfen. Aber wir leben auf Hoffnung, aus der Hoffnung, für die Hoffnung. Wir dürfen uns die Frage stellen, was ist unvergänglich, was erwartet uns da? Alles ist vergänglich, sagt das Sprichwort. Diamanten sind unvergänglich, sagt die Werbung. Nein, wirklich unvergänglich ist allein das, was Gott uns auf Hoffnung schenkt. Dass alle Vergänglichkeit ihre Macht über uns verlieren kann und wir deswegen auch in einem ganz besonderen Maße frei sind. Frei von all den Zwängen dieser Welt, frei von dem Zwang zur Depression. Die Hoffnung trägt uns. Paulus schreibt es auch. Die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Kann man sich auf den Mund zergehen lassen. Es gibt keine freieren Menschen als uns Christen. In allen Systemen, in die wir eingebunden werden, sind wir im Kern unserer Seele die freiesten Wesen? Wir sind gefangen innerhalb der Kreatur, aber wir wissen den Ausgang in diese Freiheit. Das hilft an manchen Punkten tatsächlich, die Welt ein bisschen distanzierter zu sehen. Sich nicht unterkriegen zu lassen von all dem, was einem außen herum begegnet. Sein Stück loslassen von all dem, was auf dieser Welt ach so wichtig ist. Dass man sich fragen kann, was macht ihn glücklich? Ich könnte jetzt zwei Dinge gegenüberstellen. Machen 3,7 Milliarden Dollar glücklich, die ein Einzelner besitzt? Oder macht es glücklich, an einem Tag wie heute aus dem Fenster zu schauen und zu sehen, wie die Blätter langsam von den Bäumen segeln? Was gibt der Seele mehr? Die 3,7 Milliarden oder dieser Blick aus dem Fenster? Und diese Freiheit haben wir als Kinder Gottes. Wir haben die Freiheit, nach vorne zu blicken, weil wir wissen, wie Paulus schreibt, wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Doch auf Hoffnung. Eben nach vorne gerichtet. Nach wie vor müssen wir manches aushalten, miterleben, mitertragen. Aber all das, was diese Welt um uns sich zutraut, sie anstellt, was sie auch bei uns anrichtet, an Herz und Seele, ist nicht das letzte Wort. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, schreibt Paulus, aber sehen werden, so warten wir darauf in Geduld und lassen uns in allen Leiden dieser oder anderer Zeiten davon nicht abbringen. Denn wir bewegen uns in und hin zu dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.